persönlich liebe Bänke. Ich mache auch viele Fotos von Bänken, weil sie laden ein zum Ausruhen und mitunter, ja, fotografiere ich sie und schaue sie mir an, weil sie haben eine bestimmte Ausstrahlung. Schauen wir uns mal die erste Bank an, die ich fotografiert habe. Ich habe das Werk des Künstlers in dieser Bank gesehen. Sie ist ganz besonders. Und wenn man sich dort hineinsetzt, hat man ein ganz besonderes Erlebnis. Man fühlt sich sehr besonders, sich in diese Bank hineinzusetzen. Die nächste Bank, die ist etwas Schrott, kann man sagen. Also ich habe mich nicht getraut, auf diese Bank raufzusetzen. Nur interessanterweise war daneben eine neue Bank gebaut worden. Und da habe ich mich draufgesetzt und von der Bank aus habe ich diese fotografiert. Es war im Schwarzwald und es war sehr, sehr schön. Okay, die nächste Bank, die wir sehen, die steht hier am Deich. Und wenn man so lange walkt und wenn man unterwegs ist, freut man sich, eine Bank zu haben und über das Wasser zu schauen. Sie haben ja einen Sinn, die Bänke. Sie laden ein zum Ausruhen. Und als mein Mann und ich bei den aktiven Bürgern waren, haben wir uns dafür eingesetzt, dass hier in Husum Bänke aufgestellt wurden. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das war. Über welche Hürden man gehen muss, dass eine Bank aufgestellt wird. Also war mit großen Schwierigkeiten verbunden, aber ich glaube, die eine oder andere Bank wurde aufgestellt. Ein Platz zum Ausruhen ist ja eine wunderbare Sache. Und da wir als Menschen alle sehr unterschiedlich sind, haben wir auch festgestellt, dass einige Leute weniger Zeit zum Ausruhen brauchen. Die brauchen auch keine Bank. Ständig sind sie unterwegs und aktiv, aber andere Menschen ruhen wieder etwas länger aus. Und noch ein bisschen länger. Und noch ein bisschen länger. Und daran musste ich denken, als ich die folgende Bank sah. Die lange Bank. Und da fiel mir spontan das Sprichwort ein, da schiebt jemand etwas auf die lange Bank. Schiebt ein Mensch heute etwas auf die lange Bank, so tut er das natürlich nur im übertragenen Sinne. Wenn er sich zum Beispiel Zeit lässt, um eine Entscheidung zu treffen oder wenn er unliebsame Aufgaben wie, da denke ich oftmals an unsere Jugendlichen, die Aufgaben wie das Zimmer aufräumen oder so, ganz nach hinten schiebt und hinauszögert. Und da habe ich festgestellt, schieben wir die wirklich schönen Sachen auf die lange Bank? Ich glaube, wir schieben eher etwas Unangenehmes und Unliebsames auf die lange Bank. Denn sagt man, ja, eigentlich wollte ich schon immer mal eine Fremdsprache erlernen oder habe ich auch schon mal gehört, eigentlich wollte ich schon immer mal ein Buch schreiben, habe schon alle meine Notizen zurechtgelegt. Und dann würdest du furchtbar gerne mal eine große Weltumsegelung machen mit dem Segelboot oder eine Weltreise. Das ist eigentlich was Schönes, habe ich gedacht. Aber irgendwas Schwieriges muss ja dabei sein. Vielleicht fehlt das Geld. So manches zögert man hinaus. Und irgendwann verblassen die konkreten Vorhaben und Pläne tatsächlich. Aber vielleicht hast du es schon mal gemerkt? So Themen, die man ganz weit hinaus zögert und hinausschiebt, holen einen irgendwann durchaus mal wieder ein. Und dann steht man wieder vor ähnlichen Situationen oder macht sich ähnliche Gedanken. Vor 2 Wochen sahen wir uns im Gottesdienst einen Sketch an. Da saß ein Brautpaar auf dem Standesamt. Und der Bräutigam, die Braut schön angezogen, und der Bräutigam wurde von der Standesbeamtin gefragt, wollen Sie diese Dame neben sich, ich habe den Namen jetzt vergessen, wollen Sie die heiraten? Und voller Freude sagt er, ja, ich will. Und dann kam es zu der Braut, Aber die Braut war sichtlich unsicher und sagte dann, ich weiß nicht wirklich, ich weiß nicht. Sie hatte sich schön gemacht. Ich meine, sie hat das Brautkleid gekauft, sie hatte den Schleier sich besorgt und alles. Und dann plötzlich doch auf dem Standesamt zu sagen, ich weiß nicht. Sie war sich nicht sicher und dann dachte ich, weshalb hat die Braut wohl so lange gezögert? Weshalb war sie wohl so unsicher? Was hat sie beschäftigt? Dann dachte ich, vielleicht hatte sie ja Eltern, die sich haben scheiden lassen. Ja, vielleicht auch viele Freunde, die gerade eine Trennung hinter sich haben. Wenn ich so mit jungen Leuten mal sprach, oftmals war das tatsächlich der Grund, weshalb sie gezögert haben, verbindlich zu werden und sich trauen zu lassen. Heiraten, gut, das wäre ja wirklich eine verbindliche Sache. Man weiß nicht, was die Braut, worüber die Braut sich Gedanken gemacht hatte. Und dann erinnere ich mich an den letzten Gottesdienst, wo wir einiges über zerbrochene Herzen gehört haben. Von Traumata, schlimmen Erfahrungen, die auch eine Auswirkung auf unser Leben haben. Von Menschen in der Bibel, die ein Trauma erlitten haben, zum Beispiel Josef und auch Mose. Das hat natürlich Folgen. Doch wir hörten auch, dass Gott zerbrochene Herzen heilt. Er möchte das heilen, was verwundet ist. Und er hat einen guten Plan für dich und mich. Und wir hörten auch, dass er versteht. Und diese Bibelstelle, die fand ich so schön, die lese ich noch einmal vor, in Hebräer 14, Vers 15. Da heißt es, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig ist. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Ich habe in meinem ganzen Leben immer etwas gehabt, was mir besonders wichtig war, verstanden zu werden. Viele Diskussionen, die ich geführt habe, bis in die Nacht hinein, auch mit meinem Mann, war, da ging es mir darum, ich möchte so gerne verstanden werden. Und wie oft haben wir aneinander vorbeigeredet, aber dann habe ich es nochmal erklärt, nochmal, ich wollte verstanden werden, weshalb ich etwas gemacht habe. Vielleicht geht euch das ähnlich so. Und wenn ich das höre, Gott versteht mich, er versteht meine Situation, dann merke ich, boah, da fühle ich mich irgendwie aufgehoben. Das tut mir gut, verstanden zu werden. Und zu wissen, wir brauchen nicht in unserer Verletzung, in unserem Erlebten stehen oder stecken zu bleiben. Doch eins war mir auch klar, es ist nötig, dass irgendwann ein Prozess der Veränderung beginnt. Irgendwann müssen wir aufstehen, wir müssen irgendwann anfangen oder auch irgendwann weitergehen, wenn du schon mal aufgestanden bist. Und doch, da gibt es etwas, ich habe euch das gerade gezeigt, dieses Foto, nämlich diese blöde, lange Bank. Unangenehmes aufzuschieben. Ein teuflisches Möbelstück. Ich stellte mir die Frage, was wäre bloß passiert, hätte Noah den Bau der Arche auf die lange Bank geschoben. Er konnte nicht voraussehen, was passiert. Auch die Menschen hier in der Flutkatastrophe, die konnten nicht voraussehen, was passieren wird. Und Noah hatte nur das Wort Gottes, nur in Anführungsstrichen, den Auftrag Gottes. Menschlich gesehen war das ja ein unmögliches Projekt. Und die Menschen haben auch gesagt, da bist du nicht ganz dicht. Als Noah den Auftrag von Gott bekam, wusste dieser jedoch, dass Noah in der Lage war, diese Aufgabe zu erfüllen. Und Gott hatte alle Hindernisse schon mit einkalkuliert. Er hat auch Noah verstanden. Er wusste, dass Noah nicht so schnell sein kann. Er wusste, dass Noah viel Zeit braucht. Und er wusste auch, wenn ich Noah jetzt diesen Auftrag gebe, dann wird er rechtzeitig zur Flut mit dem Bau der Arche fertig sein. Er wollte Noah und seine Familie retten und traute deshalb Noah Unmögliches zu, Unmenschliches zu. Aber er wollte sagen, ich bin sicher, dass vielleicht Gott zu dem einen und dem anderen auch gesprochen hat. Ich bin dankbar, dass uns so etwas nicht passiert ist, aber ich glaube, dass Gott mit jedem auch in dieser Notsituation der Flutkatastrophe ist. Traut Gott uns nicht auch manchmal Dinge zu, vor denen wir am liebsten fliehen möchten? Dinge, die wir am liebsten auf die lange Bank schieben möchten? Und dabei sind diese Dinge, die er uns sagt, ja nur für unsere Rettung vorgesehen. Nicht um uns zu belasten. Aufstehen und einfach anfangen oder auch weitergehen. Was wäre bloß geschehen, wenn die 10 Brautjungfern alle genügend Öl eingekauft hätten? Sie hätten nicht bei den anderen betteln müssen, wären auch nicht unter Stress gekommen und hätten nicht vor verschlossener Tür stehen müssen. Sie hätten auch nicht als leichtfertig und dumm gegolten. Nun waren nur 5 Jungfrauen klug und die durften zur Hochzeitsparty. Das war ja schon mal sehr schön. War das denn so schwer, Vorsorge zu treffen, Öl einzukaufen, vorbereitet zu sein? Aber da gibt es halt noch diese lange Bank. Ja, und es war auch sicherlich schwer zu glauben, dass der Bräutigam überhaupt noch kommt. Hat er das schon so oft gesagt und alle warten sie und irgendwann wird man doch auch müde, das muss man doch auch verstehen. Es ist nicht immer so einfach. Da ist ja auch noch die Sache mit dem schlimmen Erlebnis, mit dem Trauma. Ein Leben lang wirst du aufgrund deiner schlimmen Erfahrung Probleme haben? Und ja, ich will das ganz sicher nicht leugnen. Doch wie kann ich mit den Folgen meiner negativen Erlebnisse umgehen? Und wann bin ich bereit, konkret zu werden? Brauche mich nicht mehr abzufinden mit meiner Situation. Wisst ihr, es geht nicht nur um traumatische, das sind ja sehr, sehr schwere Erfahrungen. Es geht auch um negative Erlebnisse mit Menschen. Einfach Auseinandersetzung, Streit ist auch ein negatives Erlebnis, wo man sehr, sehr vorsichtig wird irgendwann. Braucht es wirklich neue, starke Herausforderungen, um etwas zu ändern? Oder kann ich auch meiner Angst und meiner Sorge aus dem Weg gehen? Das kann ich ja. Ich kann ja auch Dinge vermeiden. Ich denke fast nur für eine Zeit lang. Aber wir schauen uns jetzt mal Josef und seine Brüder an. Ich wiederhole das ganz kurz oder fasse es sehr kompakt zusammen, weil wir ja in dieser Zeit nicht stundenlang predigen können. Josef hatte als Kind ein traumatisches Erlebnis. Er wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Gebt ihr mir recht, da in den Brunnen geworfen zu werden, das war nicht Spaß, ne? Und auch nicht Vergnügen. Und Josefs Vater, Jakob, musste den Verlust seines Sohnes, seiner Lieblingsfrau, verkraften. Das ist eine wirklich schlimme Erfahrung. Bei der Vorstellung, stell dir mal vor, ein Vater muss sich vorstellen, und das kommt automatisch, ein wildes Tier hat mein Kind zerrissen. Meine Güte, das lässt einen in den Träumen nicht los, so furchtbar ist das. Wie ging es dem Kind? Ein Tier hat mein Kind zerrissen. Und er klammert sich dann, kann ich auch verstehen, an seinen Sohn Benjamin. Würde man das nicht machen? Das war der zweite Sohn seiner Lieblingsfrau, an den klammert Jakob sich. Nicht noch einmal so etwas Schreckliches, das will ich nicht noch einmal erleben. Und die Brüder mussten mit ihrer Schuld leben, das war für sie auch ein Kampf. Und dann kommt eine große Krisensituation auf diese Familie. Und diese Familie wird konfrontiert mit ihrer Vergangenheit. Dienstleister. Man wollte dem gerne aus dem Weg gehen. Das war bis zu dem Tag nicht geklärt mit dem Vater. Die Brüder hatten bis zu dem Tag nicht dem Vater gesagt, was wirklich geschehen war. Lass uns mal gucken, wie die Krisensituation bei Jakob, bei Josefs Vater aussah. Und lass uns auch einen kurzen Blick auf Josef erstmal werfen. Wer die Geschichte von Josef kennt, weiß, dass Josef viele weitere Schicksalsschläge erleiden musste, zu Unrecht beschuldigt wurde und im Gefängnis einsaß. Seine Fähigkeiten, Träume zu deuten, führten dazu, dass er auch die Träume des Königs deuten konnte. Und in diesen Träumen wurde eine Hungersnot vorhergesagt. Und diese Fähigkeit erstaunte und begeisterte den König so sehr, dass er Josefs Vorschlag annahm, Kornspeicher zu bauen, um in den 7 guten, ertragreichen Jahren diese Kornspeicher zu füllen, damit genug zu essen war für die schlechten Jahre. Josef wurde also der Stellvertreter von Pharao. Die 7 schlechten Jahre waren inzwischen angebrochen. Und in Ägypten gab es genug zu essen. Wunderbar, wunderbar. Aber im Land Kanaan allerdings nicht. Josef war in Ägypten, Jakob in Kanaan. Und in 1. Mose 42, Vers 1 bis 4 steht, auch Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab. Warum zögert ihr noch, sagt er zu seinen Söhnen. In Ägypten gibt es Getreide zu kaufen. Los, beeilt euch und besorgt etwas, bevor wir verhungern. Ja, alle Brüder Josefs machten sich auf den Weg. Nur der jüngste Bruder Benjamin musste zu Hause bleiben. Können wir es verstehen? Ja, denke ich. Weil Jakob befürchtete, ihm könnte etwas zustoßen. Jakob möchte nie wieder das erleben, was er schon einmal erlebt hat. Er hat so riesige Angst, dass seinem Benjamin etwas zustoßen könnte. Doch wir wissen ja, Gott hat einen Plan, einen sehr guten sogar. Und noch ist der Druck nicht so groß, dass Jakob sich seinem Trauma konkreter stellen müsste. Und fahren die Brüder zuerst nach Ägypten. Ihre erste Reise. Josef erkennt sie sofort, doch er will sie testen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nach einem schlimmen Erlebnis oder einem traumatischen Erlebnis braucht es Zeit, neu Vertrauen aufzubauen. Diese Zeit darf jeder sich geben. Josef beschuldigt die Brüder, Spione zu sein, lässt sie ins Gefängnis stecken und nur unter der Bedingung am Leben, dass sie ihren Bruder Benjamin nach Ägypten bringen. Boah! Josef testet die Brüder, indem er ihnen ihr Geld, welches sie ihm für das Getreide gegeben haben, wieder zurück in die Säcke legte. Er wollte unbedingt durch verschiedene Handlungen prüfen, ob sie die Wahrheit sagen. Oder werden sie immer noch lügen, so wie sie ihren Vater angelogen haben? Ich finde das sehr tröstlich, dass Gott uns wirklich auch Mut macht anhand dieser Beispiele. Es braucht Zeit, neu Vertrauen zu fassen und dass wir das dürfen. Ja, immerhin hatten die Brüder ja auch den Vater belogen und ihm gesagt, dass ein wildes Tier Josef gefressen hatte. Zu Hause bei Jakob scheint aber die Verzweiflung immer größer zu werden. Alle erstarrten vor Schreck angesichts der Situation, dass das Geld wieder in den Säcken war. Und angesichts dessen, dass man sie als Lügner bezeichnen und verurteilen würde. Ja, ich glaube, dann wären sie ein Kopf kürzer gewesen. Der Druck wird immer größer in Kanaan und die Hungersnot auch. Man zögert es so lange hinaus. Jakob zögert, eine Entscheidung so lange hinaus, er möchte auf gar keinen Fall, dass Benjamin mitkommt. Doch der Hunger wird größer, die Not wird größer und auch die Brüder sind verzweifelt. Und sie verstehen und sagen es auch, dass sie jetzt etwas ausbaden müssen, was sie Josef angetan haben. Ruben sagt auch, habe ich euch es nicht gesagt, jetzt müssen wir für seinen Tod büßen. Manchmal denke ich, dass auch wir nur bereit sind, etwas zu ändern, wenn der Druck unerträglich wird. Nicht ohne Grund sagt man ja, wenn jemand nichts ändert in seinem Leben, naja, dem geht es noch zu gut. Oder dem geht es noch nicht schlecht genug. Wenn wir es könnten, unserer Angst nicht mehr begegnen zu müssen, dann würden wir es sicherlich tun. Leider schieben wir dann nötiges Handeln lieber vor uns her, lieber auf die lange Bank. Doch auch Jakob musste sich seiner Angst stellen. Nur aus der Not heraus gab er dann sein Einverständnis, Benjamin nach Ägypten zu schicken. Und nur weil Ruben, das muss man sich vorstellen, seinem Vater garantiert, dass er beide seiner Söhne töten dürfte, wenn er Benjamin nicht wieder heil zurückbringt. Wow! Ruben übernahm eine Riesenverantwortung. Das Ende ist dann wunderbar. Die ganze Familie versöhnt sich, wird versorgt und ziehen zu Josef nach Ägypten und bekommen dort Land vom Pharao zugewiesen. Stelle dich deine Angst. Gott fordert uns heraus, dass wir uns unserer Angst stellen und dass wir nicht unangenehme Dinge immer rausschieben. Steh auf. Und fang an oder mach weiter, wo du stehen geblieben bist. Ich möchte auch noch kurz über Mose sprechen. Wenn wir in 2. Mose 1, Vers 6 bis 8 lesen, dann können wir erkennen, dass eine neue Regierung gekommen ist. Nach und nach waren Josef und seine Brüder gestorben. Wir gehen jetzt ein paar Jahre weiter. Und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr. Ihre Nachkommen aber wurden zu einem großen Volk und ließen sich überall in Ägypten nieder. Dann trat ein neuer König die Herrschaft an, der Josef nicht mehr kannte. Wisst ihr was, als ich das las, eine neue Regierung, das war, es schoss mir durchs Herz. Und ich habe gedacht, Leute, Leute, wir werden eine neue Regierung bekommen, einen neuen Bundeskanzler bekommen. Lasst uns nicht aufhören zu beten, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Weil hier nach dieser Wahl, nach diesem Einsetzen des Königs geschah etwas komplett Neues. Und dieser König sagte, wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, in Vers 16, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen viele Kinder. Die Hebammen haben dem König nicht gehorcht. Sie haben sich dem Gesetz des Königs widersetzt. Denn das Volk Israel wuchs ja und wuchs ja und wuchs ja. Und es wurde größer und größer und der König hatte Angst. Und er wollte nicht, dass die kleinen Jungen am Leben blieben, sondern er wollte, dass die Hebammen die Jungs töten. Und nun, wenn ihr jetzt Josefs Geschichte hört, dann können wir doch übereinstimmen, dass dieser Junge, dieser kleine Junge ein traumatisches Erlebnis hatte, oder? 3 Monate zu Hause versteckt, er durfte nie schreien, er durfte seinen Mund nicht aufmachen, dann wurde er in ein Körbchen gesetzt und aufs Wasser gesetzt. Da kann mir doch keiner sagen, dass ein kleines Kind da keine Folgen von verspürt, oder? Ich meine, wir wissen heute in der Medizin sowieso viel mehr als früher, aber wir wissen sogar, dass Dinge während der Schwangerschaft Auswirkungen auf Kinder haben. So, und so etwas geht nicht spurlos an jemand vorbei. 3 Monate lang hielt seine Mutter Mose versteckt. Sicherlich, er wurde dann von einer ägyptischen Prinzessin gerettet und die Prinzessin nannte ihn dann Moses. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und es gab ein Hin und Her in Moses Leben. Gestillt wurde er von seiner leiblichen Mutter, aber die Prinzessin bezahlte dafür. Also ein ständiges Hin und Her. Er wuchs ja im Haus des Königs auf. Ein Kind, was emotional völlig hin und her gerissen wurde. Ein traumatisiertes Kind mit einem Identifizierungsproblem. Ich denke, das kann man wirklich so sagen bei Mose. Und als Zeuge einer Gewalttat hat er auch ein starkes Gerechtigkeitsempfinden gehabt. Ein Ägypter, könnt ihr euch vielleicht erinnern, schlug auf einen Hebräer ein. Als Zeuge dieser Tat löste es so viel Emotionen aus, dass er den Ägypter totschlug und ihn im Sand verscharrte. Der König wollte ihn hinrichten lassen und so musste Mose natürlich fliehen. Was für ein Leben. Ich sagte, ja, wir haben es letzten Sonntag schon gehört. Auch für Mose hatte Gott einen Plan. Für diesen Menschen, der so ein chaotisches Leben hatte, also eine chaotische Kindheit. Gott gibt Mose einen ganz besonderen Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Kann man da verstehen, dass Mose nicht sofort Hurra schreit? Kann man da verstehen, dass er versucht, das auf die lange Bank zu schieben? Durch ganz bestimmte Äußerungen, ich kann es verstehen. Ne? Er hat nicht Hurra geschrien, sondern er diskutierte mit Gott. Wer bin ich denn schon? Wer das nachlesen möchte, Vers 11. Die werden mich nach dem Namen meines Gottes, meiner Vorfahren fragen. In Vers 13 steht dann, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Gott. Kapitel 4, Vers 1. Oh, die werden mir nicht glauben und die werden ja auch nicht auf mich hören, Gott. Und schieben wir das schon mal ein bisschen weiter hinaus. Gott gibt Mose dann sogar Zeichen. Ist das nicht lieb? Er weiß, dass ein Mensch mit schlimmen Erlebnissen neue, gute Erfahrungen braucht. Und er stärkt das Vertrauen zu Mose. Er baut Vertrauen auf. Gott gibt Mose dann Zeichen. Er geht auf alle Einwendungen ein, die Mose sagt. Er gibt ihm einen Stab, den er zur Schlange werden lässt. Und er sagt, oder er zeigt ihm, wenn er seine Hand an seine Brust legt, dann wird die Hand aussätzig. Er heilt dann wieder die Haut, die Hand. Wie viel Geduld hat Gott? Ist das nicht schön? Doch, Mose diskutiert weiter. Ach Herr, Vers 10, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, er durfte ja auch nicht reden. Ich meine, er durfte noch nicht mal schreien als Baby. Stimmt zwar nicht, er hat reden gelernt am Königshof, aber ich sage ja, vieles holt einen wieder ein. Ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich nichts daran geändert. Ich rede nicht gerne und die Worte kommen mir schwer über die Lippen. Ich verstehe Mose. Vers 13 bat Mose Gott, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Wisst ihr, das sind Auswirkungen von schlimmen Erfahrungen, Auswirkungen eines Traumas. Aber da wurde Gott zornig. Irgendwann sagt er, genug ist genug, ich habe dir jetzt so viele Dinge gezeigt. Du kannst mir vertrauen, lieber Mose. Das Ende der Fahnenstange war erreicht. Steh auf, Mose, und fang jetzt an. Feierabend. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Weiterentwicklung von Moses erzählen, doch Gott mutete Mose zu, sich über seine schlimmen Erlebnisse hinwegzusetzen, weil er wusste, Mose wird es können. Er wird es können. Er lässt Mose so viele Wunder erleben, dass das Vertrauen zu ihm, die Sicherheit wächst. Und Mose wurde immer sicherer, dass Gott zu ihm stand. Und nun war der Auszug aus Ägypten vorbei. Die Israeliten stehen vor dem Roten Meer. Wasser. Wasser. Und hinter mir die Feinde. Was geht da wohl in dem Kopf von Moses ab? Das Volk war entsetzt, sie schrien zu Gott um Hilfe. Mose machten sie bittere Vorwürfe. Was hast du uns angetan? Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Lieber wären wir Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Gott, Mose schreit auch um Hilfe. Und Gott sagt, was schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab hoch und steck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Mose schaut seiner schlimmsten Erfahrung, seiner großen Angst ins Auge. Er geht über seine Grenze hinweg und hält den Stab hoch und steckt ihn aus, streckt ihn aus über das Meer. Er streckt seinen Stab aus, Gottes Kraft, über das Wasser, über sein Trauma. Hätte Mose jammern können, du kennst meine Vergangenheit, ich habe ein Problem mit dem Thema Wasser. Du weißt doch, ich und das Körbchen mit dem Wasser, Herr. Die Begegnung hier, ist das eine schwierige Situation, Herr, ich will sterben. Das ist das, was mitunter dabei rauskommt. Herr, dann will ich sterben, aber ich will nicht meiner Angst begegnen. Lieber sterbe ich. Das ist ein Grund, weshalb viele Menschen sich das Leben nehmen und in Depressionen fallen. Doch er streckt die Hand aus und das Wasser teilt sich. Gott wusste es, es ist möglich. Und nicht nur Mose, sondern ein ganzes Volk geht durch das Wasser. Was ist deine Angst? Was schiebst du auf die lange Bank, was du längst hättest angehen wollen? Vielleicht ein Schritt hin zu einer Versöhnung, vielleicht eine Wiedergutmachung, vielleicht aber auch eine bestimmte Bewerbung oder ein Kauf oder ein Verkauf, wo du seit langem schon einen inneren Impuls hattest. Habe das Vertrauen auf Gottes Wort hin zu handeln. Er kennt doch deine und meine Zukunft. Vieles können wir uns nicht vorstellen, dass es geschehen kann. Doch es gilt, unserem Gott und seinen Impulsen zu vertrauen, die er uns gibt. Nötiger, wichtiger als jemals zuvor. Konnten wir uns vor 2 bis 3 Jahren vorstellen, dass eine Pandemie die gesamte Wirtschaft lahmlegen würde? Lahmlegen könnte, nicht alles war lahmgelegt. Dass wir nur mit einer Registrierung einkaufen könnten? Natürlich, Lebensmittel durften wir so kaufen. Können wir uns heute vorstellen, dass wir irgendwann eventuell auch in Zukunft nur unter bestimmten Bedingungen einkaufen und verkaufen können? Die Bibel spricht übrigens davon. Glauben wir das? Bereiten wir uns auf sowas vor? Stärken wir unser Vertrauen zu Gott? Ich ermutige dich, das zu tun, was Gott dir sagt. Und lasst uns auch das tun, wozu Gott uns herausfordert in seinem Wort. Es könnte dich retten. Es könnte deine Beziehung retten. Es könnte deine ganze Familie retten. Deine Gemeinde könnte es retten. Oder sogar ein ganzes Volk. Schiebe bitte nichts auf die lange Bank, wovon du weißt, dass du es tun solltest. Steh auf und fang an oder geh weiter, wo du im Moment einen Stopp eingelegt hast. Vor deiner Angst wegzulaufen ändert nichts für dein weiteres Leben. Schau ihr in die Augen, steh auf und fang mit Gottes Hilfe an und geh weiter. Amen.